Moin Moin und herzlich willkommen. Es ist Dienstag, der 9. September 2025. Damit ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon et Lactat. Ich weiß nicht, wie es auf Französisch heißen würde.
Carbon et Lactat.
Hast du schön gesagt. Mir gegenüber sitzt auf seinem Bett euer Chefredakteur.
Nils Fliesert, genau. Ich habe hier wie Audienz hier quasi vorgenommen.
Genau, ich habe hier so einen komischen Drehstuhl. Ich hoffe, ich entschwinde hier nicht gleich. Wir sitzen in Nice, France, an der Côte d'Azur und freuen uns auf das, was die nächsten Tage hier passieren wird. Gestern sind wir hier angekommen bei der Ironman-Weltmeisterschaft der Männer 2025.
Endlich, es ist Rennwoche.
Es ist Rennwoche.
Und es gibt so viel zu besprechen. Wir machen das natürlich, um das noch mal vorweg zu sagen, auf allen Kanälen, auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider, auf trimark.de, natürlich in unserer Zeitschrift Triathlon, wo auch die Favoriten, wo ihr alles nochmal nachlesen könnt im Detail. Aber wir müssen natürlich auch hier darüber sprechen. Ja, der letzte Podcast, bevor es losgeht.
Genau.
Bevor es richtig knallt.
Bevor es richtig knallt, machen wir einen Moment Werbung.
Diese Folge von Carbon und Lactat wird euch präsentiert von In Silence, dem Sockenspezialisten aus Hamburg. Die kennt ihr natürlich als Triathleten. Auch hier in Nizza sind jede Menge In Silence-Athleten am Start. Zum Beispiel Maarten van Riel, Jan Stratmann, Willi Hirsch, alle ganz offiziell, aber natürlich auch viele andere Athleten, die hier auf die Performance-Socken von In Silence setzen. Warum? Ganz klar, knallige Farben, starkes Design, Top-Qualität, produziert in Italien und Portugal. Und es gibt einfach für jeden Geschmack ist was dabei. Es gibt Ultraleichtsocken, es gibt Radsocken, es gibt hochgeschnittene, kurz über dem Knöchel. Da gehen die Meinungen auseinander. Ich bin ja großer Verfechter, ich habe sie gerade an, Frank hier, die kurz über dem Knöchel, Ultraleicht, das sind meine Lieblingssocken, nur mal so gesagt. Und es gibt einfach die perfekten Socken für Training, für Rennen, für Alltag. Das alles hat In Silence für euch am Start. Und jetzt aufgepasst, diese Woche bringt In Silence nämlich eine exklusive WM-Kollektion raus. In Nizza und Kona-Style. Streng limitiert und extrem stylisch. Und für diese Kollektion und alle anderen Produkte hat In Silence ein besonderes Angebot. Mit dem Code LACTAT, alles groß geschrieben, spart ihr bis Ende September 15%. Ausgenommen sind reduzierte Artikel. Und apropos Sparen und Aktionen, apropos WM, hier gibt es noch einen Aufruf für die schnellen Frauen, die sich in einigen Wochen in Kona an den Start stellen. Wenn ihr euch für Hawaii qualifiziert habt, dann könnt ihr euch bis zum 17. September bei In Silence melden und eine Überraschung abstauben. Den Link mit weiteren Infos, den findet ihr in den Shownotes und natürlich auf dem Instagram-Kanal von In Silence. Und für alle anderen gilt mit dem Code, haben wir vorhin schon gesagt, LACTAT, alles groß geschrieben, spart ihr bis Ende September 15%. Ausgenommen reduzierte Artikel. Also insilence.com, shoppen, sparen, Links in den Shownotes.
Jawohl, und damit sind wir wieder hier in Nizza. Wie fühlt es sich an? Zum dritten und ja, zum letzten Mal, wenn es die Langdistanz betrifft, ist ein bisschen Wehmut dabei?
Nee, noch gar nicht. Ich finde es tatsächlich wirklich interessant, dass es sich tatsächlich anders anfühlt als bei den ersten beiden Malen. Ne? Beim ersten Mal war alles neu. Ne? Da haben wir gesagt, wie wird sich das alles entwickeln? Oh mein Gott, die Strecke. Wir müssen uns alles angucken. Wie ist das wohl, da draußen zu sein? Das wussten wir alles, als wir dann beim zweiten Mal hier waren. Aber es war ein anderes Rennen. Da waren dann die Frauen da. Würden die Frauen es genauso machen wie die Männer? Die hatten sich das angeguckt, konnten daraus lernen. Haben sie auch. Wir haben gesehen, fantastische Abfahrten damals bei den Frauen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Männern, ne? Die jetzt ein zweites Mal hier sind. Und natürlich ganz viele Protagonisten, über die wir gleich sprechen wollen und über die wir reden müssen, die kennen das. Die waren schon mal hier. Und selbst die bei der WM damals nicht hier waren, kennen es von der 73 WM. Viele. Andere auch nicht. Es sind neue dazugekommen. Das müssen wir alles nach und nach analysieren. Ja, aber wie ist es bei dir? Ich finde, letzte Mal spielt noch überhaupt gar keine Rolle. Das wird dann irgendwann, da können wir ein Resümee machen.
Es gibt ja noch die eine oder andere Ironman 73 WM in den nächsten Jahren, die hier stattfindet. Zwei sind definitiv gesetzt mit einer Option auf die dritte. Ich finde, es ist ein bisschen unaufgeregter, als es früher schon mal war. Ich weiß noch, hier vor der ersten Austragung, als ja auch die Männer am Start waren, oh, was hatte man für einen Respekt vor der Strecke? Den Respekt, den gibt es immer noch aus sportlicher Sicht. Damals waren es noch so Sicherheitsaspekte, ja, diese wilden Abfahrten und so. Ich bin sie heute gefahren. Ich habe eigentlich so das Flachstück im oberen Teil ausgelassen. Ansonsten habe ich einen Großteil der Höhenmeter gemacht, ungefähr 1500, der 2500 und vor allen Dingen auch die rasanten Schlussabfahrten da. Und es ist wirklich gut zu fahren, ja. Also da wurde viel Wirbel drum gemacht damals. Jetzt ist der Wirbel tatsächlich komplett auf Sportliche fokussiert und das ist auch gut so.
Ja, es gab halt diese ganzen Fragezeichen, die erst noch, ich weiß noch, beim ersten Mal haben wir uns darüber unterhalten, ist es vielleicht besser sogar mit dem Rennrad zu fahren? Fragezeichen, ja, nein. Das haben die Profis auch tatsächlich ausprobiert damals im Vorfeld. Sind aber dann alle zu dem Schluss gekommen, nein, dieses Flachstück, was du ausgelassen hast, das ist genau der Punkt, wo man auf jeden Fall die Aerodynamik braucht und wo sie wieder mal alles schlägt. Aeros, everything da oben und deswegen ja, ganz klar. Aber das waren natürlich die Fragen, die dann geklärt wurden. Und ich finde es faszinierend, wenn man jetzt sich dann über mögliche Rennszenarien und so weiter Gedanken macht, dass sich da auch nicht wirklich viel geändert hat. Ne? Die Erkenntnis, die hat man dann im Rennen gewonnen. Und ich denke, dass es ein ähnliches Rennen wiedergeben wird. Das gibt die Strecke einfach her.
Ja, ja. Es ist eine ehrliche Strecke nach wie vor. Ja. Ich habe auch heute festgestellt, ich hatte es so in Erinnerung, ja, so 40, 50 Kilometer vor Schluss ist das Rennen eigentlich vorbei auf dem Rad. Dann gleitet man ja nur noch nach unten. Ja, aber es geht bergab, aber man muss hochkonzentriert fahren nach wie vor. Es ist aber nicht so steil, dass es sich nicht lohnen würde, auch nochmal seine Watt aufs Pedal zu bringen. Ja, das heißt, das Rennen ist nicht oben am Berg entschieden. Ja, das haben wir oft genug gesehen. Ja, ich weiß noch, wir hatten hier damals die 73 WM. Da ging es ja die gleiche Abfahrt herunter. Und ich glaube, am ersten Tag waren die Frauen am Start. Und ich habe gesehen, wie Daniela Rief sich da bergab gestürzt hat, die das Rennen ja auch dann gewonnen hat. Und ich hatte mich gefragt, können die Männer überhaupt noch schneller fahren am nächsten Tag, nachdem ich das erlebt habe? Ja, sie konnten. Und man kann auch auf diesen Abfahrten noch ordentlich was rausholen. Ja, also es ist ein Rennen, was komplette Athleten fordert. Ja, wenn man beim Schwimmen anfängt, die Herausforderungen sind ähnlich wie auf Hawaii. Auf Hawaii ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwerer einschätzbar, wie denn so die Wellen sind am Renntag.
Ja, wobei das natürlich hier auch so sein kann. Wobei man eigentlich ist es dafür bekannt, dass es immer relativ ähnlich ist.
Ja.
Ja. Es steht ja noch im Raum, wenn wir gerade beim Schwimmen sind, das ist noch nicht entschieden. Das werden wir natürlich in den nächsten Tagen beobachten. Neo, ja, nein, nur für die Profis oder für alle. Da werden wir nochmal sehen. Also
Neo, Spoiler, verboten. Ich habe keinen eingepackt. Nein, ich habe den Slot in Kalmar nicht genommen, der da quasi offen auf dem Tablett lag. Aber ich werde es morgen früh ausprobieren. Morgen früh ist nämlich das... Ich möchte es jetzt nicht französisch verhunzen. Ich sage einfach mal das französische Huala Swim. Auch nicht über die 3,8 Kilometer. Es geht nur eine Schleife raus, 1,9 Kilometer. Ich habe eben meine Startunterlagen geholt. Da hieß es, es sind ungefähr 400 Menschen angemeldet. Wahrscheinlich größtenteils Männer, weil die hier ja sportlich am Start sind am Samstag. Und ja, ich habe den Neo nicht eingepackt, weil das Wasser war immer so um die 24, 25 Grad. Das kann man auch in Badehose schwimmen, selbst wenn es 23 werden.
Genau, kann, keine Frage, aber es werden natürlich, gerade bei den Age-Groupern, glaube ich, werden viele hingucken, darf ich nicht. Ansonsten gehen wieder, wie wir es auch schon gesehen haben, die Verkäufe auf der Expo, was Swimskins angeht, nach oben, damit man da wenigstens noch was rausholt. Ja, und bei den Profis haben wir schon beides gesehen. Die Frauen sind mit Neo geschwommen, die Männer, wenn ich es richtig weiß, ohne damals.
Zumindest die Profis.
Ja, die Profis, genau. Ja. Also deswegen die Profis.
Bei den die Age-Grupper sind mitgeschwommen.
Genau.
Ich erinnere mich an die Bilder.
Und wir werden es dann sehen. Wird das einen großen Einfluss haben auf das Rennen? Ich glaube eher tatsächlich nicht bei den Profis. Die können das beides. Das ist, glaube ich, nicht so das Riesending.
Die Leistungsdichte in der Spitze auf jeden Fall. Aber wir haben ja auch so Wackelkandidaten beim Schwimmen. Ich sag mal Sam Long. Würde der sich freuen über Neo-Erlaubnis?
Ich denke schon. Ich denke schon, aber selbst da ist es, hat er genug Rennen in seinem Leben ohne machen müssen. Von daher, naja, halten wir uns. Das ist sowieso noch, es kommt am Ende, wie es kommt.
Ja.
Wir werden es sehen. Ja, was kann man sonst noch sagen vorab, bevor wir mal so in die verschiedenen Möglichkeiten gehen? Was muss man noch festhalten? Aus deutscher Sicht auf jeden Fall eine gigantische Truppe, die hier Schwarz-Rot-Gold hinter den Namen stehen hat. 8 Deutsche am Start. Es hätten sogar noch 2 mehr sein können, die einfach nicht dabei sein können. Von daher größtes Team, wenn man so will. Ne? Das ist auch nicht immer so gewesen oder selten so gewesen. Das ist schon eine enorme Zahl.
Absolut, absolut. Ja. Und die haben es ja auch nicht weit gehabt, ja, die Anreise. Viele Age-Grupper sind ja auch aus dem Süden Deutschlands mit dem Auto hierher gefahren. Ich glaube, was hier an Trainingsstreckenkilometern gesammelt wurde, ist weitaus mehr als das, was auf Hawaii in der Regel passiert.
Ich glaube, und vor allen Dingen jetzt, das wussten alle, dass das wichtig ist, sich das auch anzugucken, das richtig zu verinnerlichen, die Strecken und so weiter, das haben wir gemacht, das haben auch alle gemacht. Von daher glaube ich, da gibt es nichts, was groß noch überraschen würde. Und es wird auch nötig sein, hier wirklich, ja, komm, sollen wir es wieder sagen, ist es das beste Feld, was es bei der WM jemals gegeben hat? Schreibt es uns ruhig, wenn ihr anderer Meinung seid. Ich würde es schon, jetzt kenne ich natürlich, du kennst die Geschichte der Ironman WM länger als ich, aber wenn ich so an die letzten Jahre zurückdenke, oder sagen wir mal die letzten 10 Jahre, bin ich dabei, da gab es immer klare Top-Favoriten aus meiner Sicht. Und es gab so ein paar, die den vielleicht gefährlich werden konnten. Manchmal hat man auch so Duelle sich ersonnen, wo man aber eigentlich gedacht hat, na, da müsste schon ganz schön viel passieren. Dieses Jahr habe ich tatsächlich das Gefühl, dass, und das kann man auch durch Zahlen überlegen, es sind vier Athleten am Start, die schon mal Weltmeister waren.
Das ist eine gute Quote.
Ja. Ne, das ist schon mal, und die auch alle durchaus das Zeug haben, wieder Weltmeister zu werden. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand mal vor, weiß was ich, wo irgendwann mal Weltmeister war und sagt, okay, der gehört aber jetzt nicht mehr dazu. Und es gibt einfach, und da können wir gleich nochmal das auseinandernehmen, es gibt einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Szenarien, die zu ganz unterschiedlichen Siegern führen können. Na, das ist tatsächlich... Was, wenn ich das jetzt, ich habe vor ein paar Tagen mit Daniela Rief ein Interview gehabt, da wusste man eigentlich immer, okay, Daniela Rief ist am Start, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder sie gewinnt oder es passiert ihr irgendwas anderes, das ist ein unwahrscheinlicher Fall, ist selten passiert, aber ist vorgekommen, dann gewinnt irgendjemand anderes. Und das waren so die beiden Möglichkeiten, die man immer am Start hatte. Und dieses Mal gibt's ganz unterschiedliche Favoriten, die einfach... Wo niemand überrascht sein darf, wenn die am Ende den Titel holen.
Ja, genau. Lassen wir das mal kurz als Spoiler so stehen. Hau mal noch einen Block Werbung raus.
Diese Ausgabe wird präsentiert von Swisside. Ja, der Laufradhersteller Swisside, den kennt ihr aus der Schweiz. Aero-Experten, immer wieder präsent im Profifeld, bei den Age-Groupern, bei allem, was mit Aerodynamik zu tun hat. Und Swisside präsentiert gerade die dritte Generation der legendären Hardron-Serie, das Hardron 3. Geschwindigkeit, Handling und die Optimierung des Laufradreifensystems sind hier aufeinander abgestimmt. Das stellt dieses Rad heraus, und herausgekommen bei dieser neuen Variante des Hardrons sind tiefere, breitere, aber leichtere Laufräder. Und die rollen oder die drehen sich um die brandneuen Swisside-spezifischen Aeronarben. Also die Hardron 3-Serie wurde für mehr Geschwindigkeit, Effizienz in drei Schlüsselbereichen entwickelt. Und wir haben es gesagt, aerodynamische Expertise ist das Stichwort. Und die drei Bereiche, die man sich genauer angeguckt hat, sind geringer Luftwiderstand. Ist klar. Ne? Darum geht es immer bei Laufrädern. Aber ganz wichtig, bestes Handling in dem, was es auf dem Markt gibt. Das ist das, was man sich vorgenommen hat. Und die Optimierung.
Also Nizza-tauglich ohne Ende.
Absolut. Und auch Hawaii-tauglich. Das ist wirklich, Handling bedeutet ja, ne, eben, wie komme ich damit um die Kurve und wie verhält es sich bei Seitenwind? Das ist ja immer die entscheidende Frage. Und da ganz entscheidend, und das hilft mit, das ist der dritte Punkt, Optimierung des Radreifensystems. Das heißt, wir haben es hier mit einem System zu tun, wo der Reifen Teil der Entwicklung war. Das Ganze gibt es in zwei Varianten. Hardron 3 Ultimate, aufgebaut mit Swisside-spezifischen DT Swiss 180-Namen, Keramiklagern, reduzierte Anzahl, Aero-Lite 2-Speichen, also alles nur vom Feinsten. Das gibt es in drei Tiefen, 550, 680, 850. Und das Ganze kostet auf der Seite der Online-Preis bei Swisside 2.159 Euro. Also Kampfpreis schon sehr, sehr gut. Aber es wird Leute geben, die sagen, hallo, 2000 Euro, über 2000 Euro für einen Satz Laufräder. Nee, kann ich nicht machen. Für die gibt es das Hadron 3 Classic. Ist im Prinzip die gleiche Felgenform wie das Ultimate, aber kostengünstiger aufgebaut. Das heißt, es ist eine günstigere DT-Swiss-Name drin, die 370 und Classic Aerolite 1 Speichen. Da lässt sich der Preis nochmal senken. Es gibt die gleichen Höhen, aber 1495 auf der Swisside-Seite, swisside.com. Und jetzt kommt's mit dem Code HADRON3SWS5. Alles groß geschrieben, alles zusammen, findet ihr natürlich in den Shownotes. Gibt's nochmal 5% Rabatt obendrauf.
Das lohnt sich bei dem Preis.
Ja, eben. Wenn man ordentlich was ausgibt, dann sind 5% obendrauf natürlich immer nochmal ein schöner Anreiz. Und wenn ihr sagt, ich habe es aber eigentlich auf ein anderes Swisside-Laufrad abgesehen, kein Problem, der Code gilt trotzdem. Also schaut vorbei auf swisside.com, sichert euch den Discount mit HADRON3SWS5 ist der Code. Findet ihr in den Shownotes. Und ab dafür mit dem neuen HADRON 3. Ja, wie wollen wir es angehen, Frank? Wir haben das Rennen 23 gesehen und finde das immer so oder wie siehst du das? Muss man immer als Referenz das Nizza-Rennen nehmen oder muss man das letztjährige Hawaii-Rennen nehmen? Wenn man darüber nachdenkt, mit was man das hier vergleichen will und wie man die Konkurrenz einordnen will.
Eine sehr gute Frage. Ich habe immer das Gefühl, es ergeben sich aus den einzelnen Rennen Konsequenzen für das nächste. Also wir haben auf Hawaii vor 3 Jahren gesehen, dass ein Sam Laidlow in Titelhunger-Manier da an den Start gegangen ist. Und das hat er sich nicht nehmen lassen, das hier vor heimischem Publikum auszuleben, sodass man hier eigentlich sagen konnte, das war keine Überraschung mehr, nachdem er schon in Kona so performt hatte. Ne? Das hat natürlich den Druck für ihn dann hinterher wieder erhöht. Wir haben seine älteren und jüngsten Performances gesehen. Aber das baut natürlich alles auf der Geschichte. Ja. Und wir haben aber auch gesehen, dass ein Patrick Lange, der Hawaii, der weiß, wie man Hawaii gewinnt, so sehr wie kein anderer in den letzten Jahren, auch der hier mit einem anderen Setup, sowohl im Kopf als auch im Material so ein bisschen, weiß, wie man ganz oben landet. Ja, also ich glaube schon, dass man Rückschlüsse aus Hawaii auf Nizza ziehen kann und auch wieder umgekehrt. Ja, jetzt haben wir allerdings dieses Mal den Faktor, dass wir ja schon einen Nizza auf der Habenseite haben. Und wir haben ja damals gesehen, die Franzosen, die da vorne weggefahren sind auf dem Rad, dass das möglich ist, da auf diesen langen, langen Steigungen. Das ist ja die längste Steigung, die geht 18 Kilometer lang, die hat fast 1000 Höhenmeter. Ja, das findest du auf Hawaii halt nicht. Und wenn du es darauf abgesehen hast, an irgendeiner Stelle im Triathlon-Weltzirkus einen ordentlichen Vorsprung rauszufahren, dann ist es dieser Berg. Ja, dann ist es dieser Berg, der so bei Kilometer... wo geht er richtig los? So 35, 40 geht er richtig los. Da kannst du schon mal einen Unterschied machen. Aber es wissen alle. Ja, das wissen alle. Und es wissen auch, dass das Rennen da nicht vorbei ist. Ja, und da ist die Frage, was ergibt sich daraus an anderen Dynamiken, die wir auf Hawaii so nicht sehen? Auf Hawaii sehen wir ja immer diesen langen, langen Zug, der sich irgendwo bei Harvey dann zerbröselt. Der ist ja am Anfang irgendwie locker auch mal 30 Athleten lang. Ich glaube, das werden wir hier nicht erleben. Es wird andere Dynamiken geben, auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, das ist mir allerdings echt auch wirklich erst, seitdem ich mich so ein bisschen intensiver mit diesem Rennen beschäftige, auch klar geworden, dass wir möglicherweise auch tatsächlich beim Schwimmen eine andere Konstellation sehen, als wir sie schon gesehen haben. Sprich, es gibt einen oder zwei der Top-Favoriten, die auch gleichzeitig sensationelle Schwimmer sind. Mhm. Das ist eher bei den Männern so. Bei den Frauen kennen wir halt das Lucy Charles Barclay-Phänomen, aber auch bei den Männern gibt es in den letzten Jahren so Leute wie Sam Laidlow zum Beispiel, wo man sagt irgendwie so, ja, der schwimmt vorne und der diktiert im Prinzip, will er attackieren, will er nicht attackieren. Und dann ja, haben wir Leute, wenn wir es bis hier sehen wollen, auch dann, die da auch annähernd mitschwimmen können oder mitschwimmen können. Und wenn wir jetzt hier mal reingucken und überlegen, wer sind so hier die starken Schwimmer im Feld, dann sind da interessante Konstellationen dahingehend dabei, finde ich, dass es halt sowohl sehr, sehr gute Schwimmer gibt, die dann irgendwie das Feld, das Radfahren mitbeschwimmen können vorne, aber eben auch Leute, die dann möglicherweise auch um den Gesamtsieg noch ein Wörtchen mitzureden haben. Wenn man zum Beispiel, und von denen wir auch noch nicht wissen, auf der Langdistanz in einem ganz, ganz starken Feld, wo sie sich da positionieren. Das war jetzt ein sehr, sehr langer Satz, aber die Rede ist natürlich von Jonas Schomburg, von Maarten van Riel, von Finn Große-Frese, von Willi Hirsch. Alles Leute, die gezeigt haben, dass sie da vorne in diese Spitzengruppe locker reinschwimmen können. Und da haben wir eben noch nicht davon geredet, was macht Christian Blumenfeld, was macht Gustav Iden, ne, was macht Matthew Marquardt, der letztes Jahr hier vorne war, Jamie Riddle, das sind alles so Leute, die, ich habe das Gefühl, es könnte, da kann natürlich jetzt viel passieren, können die das weiter auseinanderziehen? Gibt es dadurch eine riesengroße Schwimmgruppe? Und wie gehen die dann aufs Rad? Weil du hast es richtig gesagt, die wollen alle verhindern, dass Sam Laidlow an dem Berg antritt und genau das Gleiche macht, was er 2023 hier gemacht hat.
Ja.
Oder sie wollen dabei sein.
Nee, ich sag mal, das ist eine Betrachtung, die hätte ich vor einem halben Jahr stehen lassen. Da gehören jetzt mehr dazu. Jonas Schomburg, der ist ja auch, der wird auch wahrgenommen. Ja.
Also,
ne? Und der ist ja auch ein bärenstarker Radfahrer und der ist ja einer, der für den passt das ja hier perfekt. Für den passt das ja perfekt. Ne?
Genau.
Der ist ein starker Schwimmer und der hat keinen Bock, da irgendwo an 10. Stelle den Berg hochzufahren.
Genau, und das meinte ich vorhin mit, oder haben Sie sogar Interesse daran? Kann es sogar eine Gruppe geben vorne, in denen solche Leute drin sind, wie Laidlow, wie, du hast es gesagt, Schomburg, Maarten van Riel? Der konnte nicht laufen. Was macht man in den letzten Wochen? Was macht man, wenn man nicht laufen kann? Man sitzt auf dem Rad und man schwimmt.
Ja.
Ne? Also das ist die große Frage, wie sieht's da vorne aus mit solchen Kandidaten? Und die haben natürlich alle das eine Ziel. Wir müssen möglichst weit wegkommen von Leuten wie Patrick Lange, von Leuten wie Christian Blumenfeld, die der eine dieses Jahr mehr als der andere gezeigt haben, dass sie schneller laufen können als die vorne. Das wird so eine krasse, ja, sagen wir mal, Dynamik. Und es macht einfach, das Rennen hat das Potenzial, wirklich ein ultra spannendes zu werden. Weil es gibt, das meinte ich vorhin am Anfang, es gab sonst immer, gibt es Konstellationen, wenn die dann eingetreten sind, sag mal so, ja, das, so wird es ausgehen vermutlich. Oder wenn sie nicht eingetreten sind, dann hat man so gleich mit den Schultern gezuckt und gesagt, so, ja, okay, dann weiß man jetzt nicht mehr. Aber hier gibt es eben dieses Szenarien. Laidlow kommt wieder weg. Was ist mit Blumenfeld? Wie weit ist er zurück? Geht er dann mit? Also will irgendjemand mit Laidlow vorne mitfahren? Was ist mit Magnus Detlef? Wie groß wird sein Schwimmrückstand sein? Er wollte daran arbeiten. Wie groß ist er? Wie lange braucht er, um nach vorne zu kommen?
Ja, ich habe heute interessanterweise in Bouillon, einer meiner Lieblingsorte an der Strecke hier oder auf der Strecke, das ist so ein kleines Örtchen auf einem großen Felsen, sagen wir mal. Ja. Und wie schön der gelegen ist, sieht man eigentlich erst auf der Abfahrt, wo man bei so einer Erkundungsfahrt ein Auge für hat, im Rennen besser nicht. Da saßen am Nebentisch vier Dänen. Und deren einheitliches Fazit war, ja, der Magnus, der ist zu schwer. Ne? Aber, denk noch mal 2 Jahre zurück. Ne? Ich glaube, es gibt so Bereiche, wo sich Naturwissenschaften nicht eignen, um Dinge vorauszusagen. Und jetzt mag man vielleicht sagen, die sind zu schwer für diese Berge hier. Ne? Aber da steckt ja immer noch ein Sportlerherz drin. Ne?
Absolut. Und die Power, die nachgewiesen
schon
präsentiert wurde.
Ja, ja. Und von daher, da war ich mir mit den Dänen nicht einig. Wir haben uns auf keinen Sieger geeinigt, aber ich habe schon gesagt, dass Magnus da mehr Potenzial hat, als sie glauben.
Ja, definitiv. Ich meine, er klettert die Leiter hoch. Er ist Dritter geworden. Er ist Zweiter geworden bei der Weltmeisterschaft. Und für ihn gilt, das ist sein Ziel dieses Jahr. Auch am Anfang, als wir ihm immer noch angedichtet haben, der guckt auf die Pro Series und der hat die besten Karten und so weiter, zusammen mit Christian Blumenfeld, hat er schon irgendwann recht früh abgewunken und hat gesagt, nein, vergesst das, Pro Series interessiert mich dieses Jahr nicht. Ich gucke nur auf die WM. Und ja, wir haben nicht viel von ihm gehört. Wir haben die Rennen, die er gemacht hat, im Kopf. Südafrika ist dahingehend, der Ironman Südafrika, finde ich, noch kein so wahnsinnig großer Maßstab, weil es einfach lange her ist, zu einem ganz anderen Zeitpunkt in der Saison. Wir hatten Sir George, wo er Platten hatte, 73, sowieso ganz andere Baustelle. Und wir hatten Frankfurt, ja, da hatten wir, wer uns erinnern, uns zurück an die rote Karte, die er bekommen hat, die Diskussion, die da wieder zurückgenommen wurde. Das hat ihn mental rausgeworfen. Auch da haben wir keinen Magnus Detlef gesehen, glaube ich, der hiermit vergleichbar ist, weil es ganz andere Ziele damals waren. Definitiv einer der ganz großen Namen. Und das ist, das werden diese großen Favoriten sein. Aber nochmal, um nochmal zurückzukommen, daran, wie sich das dann entwickelt. Über Patrick Lange habe ich schon viel gesprochen heute.
Kurzer Spoiler, ihr findet das auf YouTube. Ihr kennt ja unser Format Triathlon TV, wo du, Nils, mit Kollege Jan Grüneberg das aktuelle Geschehen eigentlich eher rückblickend analysierst. Ja, und jetzt habt ihr euch mal so ein bisschen in die Vorschau gewagt und ich sag mal, der Titel etwas provokant: Traut sich jemand gegen Patrick Lange zu wetten?
Ja,
das schaut es euch an auf YouTube, ist online, wenn ihr diese Folge hört. Und so geht's auch die nächsten Tage da übrigens weiter. Du hast es schon angeteasert vorhin. Eine Viertelstunde zum exklusiven Thema Patrick Lange hast du heute schon gesprochen.
Ganz genau. Und um nur um einen Baustein da rauszunehmen, ist tatsächlich, Patrick Lange hat viele verblüfft auf Hawaii letztes Jahr eben, dass er als Dritter, meine ich, aus Wasser gekommen ist, sofort da gewesen ist, auf dem Rad, dann clevere Entscheidungen getroffen hat und so weiter. Das war so sein Baustein, der ihm noch gefehlt hat, um wieder nach einer langen Durststrecke ihn wieder ganz nach vorne zu bringen. Das hat er gelöst auf Hawaii. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wir haben vorhin über diese Konstellationen beim Schwimmen gesprochen, ob ihm das hier wieder gelingen kann. Wenn ja, tipptopp für ihn, ne? Weil dann muss er einfach eigentlich nur noch in Anführungszeichen sein Rennen von 2030 kopieren. Denn wenn er es ihm gelingt, da vorne dran zu sein, den Abstand zu den schnelleren Radfahrern, und da treten wir ihm auch nicht auf den Schlips, da gibt es ein paar, die noch schneller sind als er, dann kann er seine Waffe beim Laufen ausspielen, und dann spricht nichts dagegen, dass er seinen vierten Titel holt. Kommt es so? Wir warten nochmal ab, bis wir uns da festlegen. Die endgültige Prognose werden wir wahrscheinlich erst später uns zutrauen. Aber das ist so eine der großen Fragen, die ich mir stelle. Und da haben wir noch nicht über die Norweger geredet, zum Beispiel.
Der Hype-Train mit einem Waggon mehr als in der Vergangenheit. Wir haben auch noch unser Date mit denen. Es ist es hier noch ruhig um die? Ich glaube nicht, weil die sind ja schon länger zu Hause hier. Die haben sehr viel Zeit hier verbracht.
Ja,
ja, und das ist was mich verblüfft hat, dass sie, ja, muss es einen verblüffen? Also bei denen war ja mal sehr viel offen, was die Zukunft betrifft, eigentlich von allen dreien. Ja, Kasper Stornes ist jetzt neu dazugekommen, ja. Gustav Iden war komplett offen, wie es da weitergeht, Christian Blumenfeld hatte eigentlich schon mit anderen Sportarten geliebäugelt. Und wir haben ja auch im Vorfeld darüber diskutiert, das Rennen hat ja jetzt keine Perspektive für die Zukunft, wenn wir mal 73 außen vor lassen. Und unsere Vermutung war, dass es wird nicht mehr so viel über die Gefahren der Strecke diskutiert, aber es ist trotzdem der Saisonhöhepunkt für viele Athleten. Und dementsprechend steckt auch viel Akribie da drin. Ja, und das haben die Norweger ausgelebt und hier ihre Zelte aufgeschlagen, immer wieder, und hier trainiert.
Ich bin, ja, und viel in der Höhe natürlich auch. Und ich, was ich ihn auch interessant finde, ist halt diese Stringenz, die sie in dieser Saison an Tag legen, dass sie wirklich ganz früh, ganz klar ihren Rennplan offengelegt haben, der ja viele Highlights beinhaltet, und gesagt haben, wir wollen die Pro Series. Das ist unser Revenge-Jahr, das Jahr der Rache. Man hört sich noch immer so ein bisschen brutal an, aber das haben sie so gesagt. Und haben gesagt, wir wollen zeigen, wir sind zurück. Wir haben den Schlüssel gefunden. Und haben das bisher fantastisch vorgelebt, haben wahnsinnig gute Ergebnisse eingefahren. Natürlich ein bisschen Unterschied. Christian Blumenfeld war so der scheinende Star, dann mit, also ein bisschen mit rumpeligem Einstieg in Oceanside, aber auch dann trotzdem mit seinem sensationellen Halbmarathon, den er dann da hingelegt hat.
Er hat einen Platten im Rad und hat viel Energie über eine gewisse Zeit gespart und Frust aufgebaut.
Ja, und dann einen wahnsinnig guten Lauf hingelegt, der dann natürlich zu nichts mehr geführt hat, aber außer zu einem Ausrufezeichen. Kasper Stornes, der quasi die ganze Zeit in Schlagdistanz immer mit dabei ist, auch bei den anderen Rennen, auch in Frankfurt ein sehr gutes Rennen hatte. Und Gustav Iden, der Schritt für Schritt besser geworden ist. Und der in Frankfurt noch sich zurückhaltend geäußert hat, dahingehend, dass er gesagt hat, ich bin wieder da. Und das lege ich mir jetzt so ein bisschen in den Mund. Er will, dass die Leute das nach diesem Rennen sagen, dass er wieder da ist. Der hat sich schon ganz früh festgelegt, eigentlich schon vor Hawaii letztes Jahr, dass er gesagt hat, nächstes Jahr in Nizza, da wo ich 2019 Weltmeister geworden bin, mit Rennrad, ohne Sponsoren, ohne Hype Train, da will ich wieder zeigen, dass ich wieder zurück bin. Und ich bin extrem gespannt, ob ihm das gelungen ist. Frankfurt ist jetzt schon echt lange her. Da ist viel Zeit dazwischen gewesen. Es ist viel, du hast es gesagt, viel Training passiert in der Zeit. Viele Einheiten konnte man auf Strava sich angucken, wo man gesagt hat, jupp, das sind wieder Norweger-Einheiten. Wir haben sie mit Spikes auf der Bahn gesehen. Gab ein Bild von Christian Blumenfeld im Triathlon-Anzug und Spikes. Haben wir gesagt, auch so ein Bild, was man nicht ganz so oft sehen wird. Aber ja. Das war ihr Weg, den haben sie früh eingeschlagen. Und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wofür das gut ist. Und das werfe ich jetzt hier mal nochmal so rein, ohne dass ich da irgendwie in die Tiefe gehen will. Aber ich glaube, dass sogar ein rein norwegisches Podium kein Ding der Unmöglichkeit wäre. Ist mir schon klar, da muss sehr, sehr viel passieren.
Die Wiederholung des Bermuda-Dreiecks,
ja, aus norwegischer Sicht. Da müssen ganz viele andere, bei denen das nicht so gut gelaufen haben. Aber wie war es letztes Jahr auf Hawaii? Da ging es auch für ganz, ganz viele, unter anderem für Christian Blumenfeld, unter anderem für Sam Laidlow, nicht so aus, wie sie sich das vorgestellt haben. Wir schauen mal, wofür das dieses Jahr gut sein würde. Aber das ist, was ich vorhin meinte, das ist nur eins von diesen Szenarien, die es gibt. Ne? Die Norweger machen fantastische Dinge und verblüffen alle. Sam Laidlow macht das Gleiche, was er schon gemacht hat, kommt vorne durch. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding. Ne? Halbes Jahr reden wir gar nicht über ihn, weil das heißt ja, der ist krank und wir wissen nicht mal, ob er in Rot starten kann. Dann kommt er dahin und gewinnt das Ding.
Ja.
Ja, und auch Rot ist lange her.
Ja.
Ne? Danach ging es wahrscheinlich, vermutlich, nur bergauf die Form. Und die war schon sehr, sehr gut.
Ja, ja. Ja,
das ist ein Szenario.
Ja, das Bermuda-Dreieck, ich möchte es kurz auflösen. Die Norweger haben damals die Sensation geschafft, zum ersten Mal ein komplettes Podium bei einem WTS-Rennen, so hieß die Serie damals noch, zu belegen. 2018 mit einem Gewinner, du weißt es noch?
Kasper Stornes, ne?
Kasper Stornes hat gewonnen. Hältst du das für möglich, dass Iden und Blumenfeld beide geschlagen sind bei einem norwegischen Podium?
Nee, bei einem norwegischen Podium tatsächlich halte ich das nicht für möglich, glaube ich. Aber ich würde es nicht für unmöglich halten, dass er quasi der Letzte von den dreien ist, der überbleibt, wenn es den anderen nicht so gut geht. Also ich finde, in Frankfurt, da hat er dann gestruggelt. Aber da war er auch lange vorne mit dabei. Na, da hat man es gesehen. In Aix-en-Provence, glaube ich, als Blumenfeld gewonnen hat. Da ist er nur ganz kurz dahinter ins Ziel gekommen. Ne? Also das ist natürlich, ist er so der Sleeper, würde man sagen, im Football, ne? Sagen würde, ja, das ist der, über den man dann eben nicht so groß redet. So, ja. Ne? Weil die anderen beiden, klar, die waren Ironman-Weltmeister, die waren Ironman 73-Weltmeister, das fehlt ihm alles noch. Aber er ist der da ist, wenn einer von den anderen nicht da ist, glaube ich. Und wer weiß, wofür es dann reicht. Aber ich wollte vorhin noch mal eben auf diese Szenarien noch weiter ausführen, weil wir sie ja zumindest einmal genannt würden. Wir können hier stundenlang darüber reden, aber Sam Laidlow müssen wir genannt haben. Dem es natürlich möglicherweise gelingen könnte, wieder das Gleiche zu machen. Vielleicht kommt Magnus Ditlev, wir haben es vorhin angesprochen, durch mit seiner Taktik. Das heißt, irgendwann nach vorne, ganz nach vorne, Vorsprung rausfahren und sich nicht einholen lassen. Ist auch schon mehrfach gut gegangen, hat in Rot damals eine sensationelle Zeit damit hingelegt, schon mehrfach bewiesen, dass er so gut laufen kann, dass die ganz, ganz Schnellen ihn nicht einholen können. Auch dieses Szenario ist durchaus möglich. Und ja, das wäre jetzt ein sehr gewagter Tipp. Aber man muss auch wir haben es schon gesagt, ein Auge haben auf diese Riesengruppe der deutschen Athleten. Denn wir haben natürlich Patrick Lange dabei. Wir haben Jan Stratmann dabei, der sofort vom Einstand gezeigt hat mit Lernkurve, aber dann eben auch in Barcelona, wie schnell er sein kann. Wir haben natürlich einen Jonas Schomburg dabei, wo wir mit den Schultern gezuckt haben, als wir ihn das erste Mal auf der Langdistanz gesehen haben und gesagt haben, man kann nicht anders, als ihn jetzt zum Mitfavoriten zu machen. Weil wer so einschlägt und wer sich noch an das Radfahren in Frankfurt erinnert, bis sein Lenker sich verabschiedet hat, wer sich an das Rennen in Rot erinnert, ja, wo er so schnell gewechselt ist und so schnell auf die Strecke gegangen ist, dass Sam Laidlow gedacht hat, da gibt's gar keinen mehr vor ihm. Ne? Also war total verblüfft. Und das sind auf jeden Fall, sagen wir mal, genug Namen, und da haben wir noch nicht über Finn Große-Frese geredet, der letztes Jahr mutig aufgetreten ist bei seiner ersten WM auf Hawaii und auch noch ganz, ganz frisch dabei auf der Langdistanz, da schon gesagt hat, so, ja, ich will angreifen, ich sehe keinen Grund, warum das nicht der Fall sein sollte. Ich kann gut schwimmen, da bin ich vorne mit dabei, ich kann fantastisch Radfahren und dann schauen wir mal, wofür es reicht.
Ja.
Und das hat er gezeigt, wofür es reicht. Ja,
er hat zwei Rennen gewonnen gerade.
Genau.
Ne? Und wir haben ein Rennen in Klagenfurt war es, ne? Nee, was tun?
Nee, Klagenfurt.
Klagenfurt und Kopenhagen.
Genau.
Und Kopenhagen wusste er ja gar nicht mehr. Ne? Er hat einfach mal mitgemacht, gewonnen.
So ist es. Und das hat er nicht nur gewonnen, sondern das muss man auch sich dann immer mal wieder, weil wir natürlich mittlerweile in Bereiche vorgedrungen sind, die ja verrückt sind, international gesehen. Es gab noch nie einen Deutschen, der einen Ironman schneller gemacht hat als Finn Große-Frese.
Selbst ein Jan Frodeno nicht.
Selbst ein Jan Frodeno nicht. Selbst ein Patrick Lange nicht, der hier zum vierten Mal Weltmeister werden will. Also der schnellste Deutsche auf der Langdistanz ist Finn Große-Frese. Stand jetzt.
So. Jetzt, ja.
Und
das wird sich auch wahrscheinlich nie ändern am Sonntag.
Nee, das liegt natürlich dann an der Strecke. Aber was bedeutet das?
Ja.
Und was gibt ihm das für einen Boost? Und jetzt sage ich es endlich. So wie wir ein norwegisches Podium sehen könnten, könnte es auch ein deutsches Podium geben.
Ja.
Jetzt habe ich es mal ausgesprochen.
Zweimal hatten wir das bereits. Ja, also 1997, Hellriegel vor Zeck und Leder. Und 2016, Frodeno vor Lange und Kinde.
Aber umgekehrt, Lange war Dritter. Oder?
Lange war Dritter, ja, stimmt.
Genau, ja. Mit Laufstreckenrekord damals.
Ja, ich sag mal so, im Rückblick, das war eins der Jahre, wo Patrick Lange Zweiter geworden ist, aber der größte Verlierer war, weil alle haben über den Sieger, Jan Frodeno, geredet und über den schnellsten Läufer, diese Sensation Patrick Lange. Und dazwischen war halt noch ein Sebastian Kinde.
Ja.
So war die Konstellation damals.
Ja. Ja. Also, das ist definitiv ein Szenario, und es gibt so wahnsinnig viele andere, über die wir noch sprechen können. Martin van Riel haben wir immer nur angerissen. Das ist natürlich ein großes, großes Fragezeichen dahinter bei ihm. Ne? Ist es ihm gelungen, sich so in Form zu bringen, dass sogar sein mangelndes Lauftraining ihn nicht so weit ausbremst? Ansonsten, da gilt genau das Gleiche auch. Auch ein Athlet, der sofort gezeigt hat vom Stand weg, Langdistanz läuft, kriege ich hin, und der einfach keine Schwäche an den Tag legt, bin ich auch ganz, ganz, ganz gespannt, wo er da landen wird.
Mhm.
Wie gesagt, wir könnten noch so viele Namen nennen.
Ich habe eine interessante Frage, also die spare ich mir auch für nach der Werbung. Machen wir noch einmal.
Unser Presenter heute ist NordVPN. NordVPN. Ihr kennt das schon, jetzt habe ich es schon so oft gesagt, und wir haben das so oft schon gesagt, wir sind, wenn wir unterwegs, und jetzt sind wir hier in Nizza, und dann lautet natürlich immer die erste Frage, du hast es mir eben selber gestellt, Frank, wie ist das Internet, wie ist das WLAN bei dir im Zimmer? Denn wir sind darauf angewiesen, dass das WLAN funktioniert. Und wir müssen aber immer dabei im Hinterkopf haben, dass, wenn wir uns hier ins Netz gehen, das ist nicht unser eigenes WLAN, ne, das wir im Büro haben und so weiter. Entweder ist es komplett unsicher, kennt ihr, wird immer eingeblendet, unsicheres WLAN, oder es ist irgendein Netzwerk, zu dem jeder Hans und Franz das Passwort kennt. Zum Beispiel im Hotel oder in der Ferienwohnung. Und hier kommt unser Presenter ins Spiel, NordVPN. Denn als Kunde von NordVPN ist man in einem virtuellen privaten Netzwerk unterwegs. Das heißt, der komplette Datenverkehr, den wir hier so in die Welt rausschießen, der wird mit einem Tunnel verschlüsselt und die IP-Adresse, also die Online-Identität, die bleibt dabei verborgen. Das hilft. Hacker haben so praktisch keine Chance mehr, Daten an diesen öffentlichen Hotspots abzugreifen, an diesen ungesicherten WLAN-Netzwerken, weil man eben in diesem Tunnel unterwegs ist, in diesem virtuellen privaten Netzwerk. Das ist Punkt 1. Sicherheit. Ganz, ganz wichtig im Internet. Und der zweite ist mehr for fun. Außerdem hilft NordVPN nämlich, wenn man, wie wir hier im Ausland sind, und auf heimische Inhalte zurückgreifen will. Also zum Beispiel auf Sport. Ne, auf Streams. Alles, was man so zu Hause hat, das kann man ganz bequem hier aus unserem WM-Quartier, können wir diese Inhalte nutzen, auch wenn wir ganz anders am anderen Ende der Welt sind. Alles kein Problem, es steht uns genauso zur Verfügung, wie uns das zu Hause zur Verfügung steht. Das solltet ihr unbedingt auch euch mal vornehmen und NordVPN zu eurem Partner machen. Und dafür schaut ihr auf nordvpn.com/Trimark, Trimark zusammengeschrieben, nordvpn.com/Trimark und sichert euch den exklusiven NordVPN-Deal. 4 extra Monate gibt es in dem Paket. Völlig risikofrei und mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie kann man also mal ausprobieren, wie man da unterwegs ist. Und den Link dazu, den ich eben euch genannt habe, den findet ihr in den Shownotes.
Ja, kurzer Exkurs, es sind ja nicht nur wir als Deutsche hier und die erwähnten Profis am Start, sondern eine ganze, ganze Menge Age-Grupper, ja, über 300 aus dem deutschsprachigen Raum. Auch für die geht es hier um Weltmeistertitel. Wir haben auch einige mit Weltmeistertitel-Erfahrung am Start. Wir haben jetzt immer auf die Profis geschaut. Was bedeutet diese Ironman-Weltmeisterschaft und auch die Tatsache, dass sie zum dritten und letzten Mal hier stattfindet, aus Age-Grupper-Sicht?
Ja, es ist, das haben die aber allerdings mit den Profis gemeint. Es ist die letzte Chance, Ironman-Weltmeister auf europäischem Boden zu werden.
Ja.
Ne? Also das haben wir ja oft diskutiert. Diejenigen, die hierher wollen, haben es ausgenutzt und haben gesagt, jawohl, ich will den Slot, ich will bei der WM antreten und ich will das hier in Nizza machen. Es gibt genug Bilder mittlerweile, die einen Bock auf das Rennen machen können. Gibt es definitiv diese Lust auch. Ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen, das mal zu machen. Es gibt ja noch ein paar 73 WMs, mal schauen. Ja, und das kann man nutzen. Man kann einfach sich hier nochmal mit den Besten der Welt, kann man bei den Age-Gruppen noch nicht sagen, weil man nicht weiß, wer ist da und wer hat es in diesem Jahr sich als Ziel gesetzt, zur WM zu gehen. Spielt aber alles gar keine Rolle. Es geht hier um WM-Ehren und die kann man sich hier sichern. Also da erwartet uns ein genauso starkes Rennen wie bei allen Weltmeisterschaften und nur eben unter anderen Voraussetzungen.
Unter anderen Voraussetzungen. Nächstes Jahr sind die Voraussetzungen wieder ein bisschen anders. Es geht nämlich nach Hawaii und zwar anders als jetzt in den vergangenen Jahren, nicht mit dem gleichen Split für Männer und Frauen. Wir haben ja so roundabout 2.500 Startplätze, Kapazität bei einer Ironman-Weltmeisterschaft, die müssen sich im nächsten Jahr Männer und Frauen teilen. Das nach einem neuen, etwas kompliziert anmutenden System, aber wir können schon mal spoilern für alle Triathlon-Plus-Member und auch zum Thema Triathlon-Plus können wir ein bisschen spoilern, da gibt es nämlich nächste Woche spannende Neuigkeiten. Aber für alle Triathlon-Plus-Member werden wir am 25. September ein Webinar machen zum Thema, wie qualifiziere ich mich denn für die Ironman-Weltmeisterschaften in Zukunft eben am hergebrachten Ort, am traditionellen Ort Kailua Kona.
Ja.
Da geben wir ein bisschen Einblick hinter den Erfahrungsschatz, den wir inzwischen sammeln konnten, ja, aus verschiedenen Qualifikationsrennen und erzählen mal, wie denn so die Chancen stehen und was dafür nötig ist, auch so an Trainingsaufwand. Das wird ein spannender Abend, merkt euch den 25. September vor und dann reden wir dann nur über Hawaii. Aber was müssen wir denn noch zu Nizza besprechen?
Also wir haben über verschiedene Szenarien schon geredet. Wie gesagt, am Freitag auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider, da findet ihr dann tatsächlich, da legen wir uns dann fest, wenn wir mit allen gesprochen haben und wenn wir allen ins Gesicht geguckt haben und wenn wir die Pressekonferenz gehört haben, dann werden wir nochmal darüber sprechen, wie wir glauben, wie das Rennen tatsächlich abläuft. Es gibt, wie gesagt, also wir haben auch über so viele Namen jetzt noch nicht gesprochen. Und das ist auch so eine Kuriosität, finde ich. Es gibt tatsächlich Leute wie Rudi von Berg zum Beispiel, der es ja auch aufs Podium geschafft hat auf Hawaii, im Jahr davor hier Vierter geworden ist, der sich immer so weiter annähert und den man definitiv zu den Podiumskandidaten immer zählen muss. Wo mir aber jetzt gerade noch kein Szenario einfällt, wie es für den Sieg reichen soll. Das finde ich auch so kurios. Also da gibt's ja mehrere gleich davon. Leon Chevalier zum Beispiel, der auch immer gezeigt hat, dass er gut ist bei diesen Rennen. Und ich meine, das liegt ja ein bisschen in der Natur der Sache, dass bei einer WM die Leute sich ja auch qualifiziert haben irgendwo dafür, dass sie hier an den Start gehen können. Und auch das schon häufig gezeigt haben, dass sie die Qualitäten verfügen. Aber ich glaube, so ganz vorne, da sind so die Namen, die wir vorne genannt haben für den Sieg. Deswegen glaube ich, es kann eigentlich keinen Überraschungssieger geben. Weil wir werden über, das ist natürlich ein bisschen gemein, wir werden über ganz viele Namen geredet haben am Ende und irgendeiner ist davon auf jeden Fall gefallen in irgendeinem Szenario. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der so wirklich völlig überraschend Weltmeister wird, oder?
War Sam Laidlaw überraschend? Nein, ich habe es ja vorhin gesagt. Ja, das war ja, nicht das wirklich. War ja, ja. Der Unterbau Kona im Vorjahr war ja da, ja, also auch von der Erwartungshaltung her.
Ja, wir haben ihn natürlich nicht, das muss man fairerweise sagen, bevor jetzt alle zurückspulen. Ich zumindest habe ihn nicht genannt. Also man war natürlich klar, dass er irgendwo mit dabei ist, aber ich bin damals fest davon ausgegangen, dass er eingeholt werden wird von ganz vorne.
Ja.
Dass da andere Leute dabei sind. Da haben wir noch über Jan Frodeno gesprochen. Das ist ja, hat dann nicht funktioniert so, ne? Ja, aber da waren wir noch in einer ganz anderen Euphorie darüber. Von daher, aber der Name ist natürlich definitiv gefallen, ja.
Ja, ja. Ich stelle mir noch eine etwas provokante Frage. Werden wir Überraschungen erleben schon am Freitag? Da ist ja immer die Pressekonferenz und die hat ja manchmal so ein bisschen interessante Wendungen. Ich erinnere mich an die Pressekonferenz im letzten Jahr hier. Lucy Charles-Barclay saß da noch und dann war sie auf einmal am Renntag nicht mehr dabei. Auf Hawaii im letzten Jahr, da hat Patrick Lange mal ordentlich einen rausgehauen. Es gab Pressekonferenzen in der Vergangenheit. Die Frauen haben sich immer alles furchtbar lieb vorm Rennen und auch hinterher ja gratulieren die sich alle und so. Ne? Es gibt auch Pressekonferenzen, da merkt man, da ist so ein bisschen Beef drin, ja, und erwarten wir da Überraschungen? Wir haben ja die finale Liste noch nicht, wer da ist.
Das ja,
ist,
genau. Das ist natürlich immer dann die Frage, Überraschung erwarten, dann wäre es keine Überraschung, wenn wir sie schon wüssten. Ich glaube, dass die Namen, die wir genannt haben, sich alle dessen bewusst sind, dass sie selber nicht wissen, ob sie die anderen zu 100% schlagen können. So, ne? Also ich glaube, es ist allen bewusst, ja, ich bin in der und der Form und das reicht, das ist das Beste, was ich tun konnte, um Weltmeister zu werden und ich traue es mir zu. Erstens, weil ich es schon gezeigt habe oder weil ich in den letzten Jahren immer weiter hochgekrabbelt bin und weiß, ich bin jetzt besser als in den Jahren zuvor, kann auch der Fall sein. Aber ich glaube, es ist niemand dabei, der nicht mal heimlich, glaube ich, sich trauen würde, zu sagen, ich bin so gut, da kann kommen, wer will. Die kriegen mich alle nicht ein. Denn auch die kennen natürlich diese unterschiedlichen Szenarien und wissen, da kann viel passieren und ich muss da und da ganz schön wachsam sein, dass mir das nicht entgleitet.
Ja.
Ja, und dann gibt's natürlich noch so Namen wie, weiß was ich, keine Ahnung, auf die man auch ein bisschen achten muss. Sam Long zum Beispiel, der von dem gar nicht mehr die Rede sein konnte aufgrund seiner sportlichen Leistung, die er in letzter Zeit gezeigt hat. Der aber von sich selber jetzt gesagt hat, auf Instagram, jetzt wäre eine gute Zeit, um Sam Long Aktien zu kaufen. Wann sagt man das immer, wenn der Wert quasi gerade von allen nicht so hoch eingeschätzt wird? Aber wenn in Zukunft irgendwas passiert, von dem man sagt, gut, dass ich vorher gekauft habe. Möglicherweise ist das jetzt ein Siegkandidat? Keine Ahnung, würde ich nicht so weit gehen. Dafür müssten Wunderdinge passiert sein beim Schwimmen. Denn wir haben darüber gesprochen, dass das Schwimmen unfassbar wichtig wird und dass da ganz, ganz schnelle Schwimmer dabei sind. Und wer weiß. Wir sind so auch so Namen, wo es sehr spannend wird, selbst wenn sie nicht vielleicht um den Sieg mitkämpfen können. Aber so Namen wie Jason West zum Beispiel, auch der in Lake Placid unfassbar gut gelaufen ist. So, ne? Wie präsentiert er sich hier? Matt Hansen, ne? Auch fantastischer Läufer, hat auch mit dem Sieg wahrscheinlich nichts zu tun. Aber so für die anderen Splits und um dabei zu bleiben und die einzusammeln, die vielleicht wegbrechen, ne? Um dann eben doch in die Top 10 zu kommen. So wie es ein Cameron Wolf schon oft gemacht hat, ne? Der gezeigt hat, ich bin der Beste, auf dem Rad will ich zeigen, dass ich der Beste bin, auch wenn dann der Titel des besten Radfahrers immer ein bisschen rumgereicht wird, so in der Zeit, der aber schon dieses Jahr auch da Ausrufezeichen gesetzt hat und der, ja, und das ist echt eine bemerkenswerte Zahl, seit 2017 bei jeder WM dabei war und bei jeder gefinisht hat. Alles, es gab immer auch andere Kandidaten, die auch mal rausgeflogen sind und der sich so in die Top 10 reingebissen hat. Und mal gucken, wie weit der so nach vorne kommen kann. Also das sind so Namen, die faszinieren mich, mal abgesehen von denen, die immer jeder auf dem Schirm hat.
Ja. Ja. Pros auf dem Schirm haben. Wir haben noch eine ganze Menge auf dem Schirm diese Woche. Jetzt werden wir uns mal in den Abend zurückziehen, die nächsten Tage besprechen. Aber die haben es in sich. Wie gesagt, morgen das erste sportliche Highlight hier. Das 1,9 Kilometer lange Schwimmen.
Bin ich auch gespannt, ob sich Profis zeigen. So. Bei den Frauen war es voll. Da waren fast alle da. Ich bin mal gespannt, ob die Männer oder ob die sagen, haben wir schon gesehen, brauchen wir nicht mehr.
Ja, ja.
Aber auch unfassbar viele Rookies dabei. Eine ganz hohe Rookie-Quote bei den Profis.
Ja.
Da könnte es schon durchaus sein, dass da der ein oder andere nochmal das Meer spüren will.
Ja, ja. Ich freue mich drauf, es zu spüren. Ich freue mich drauf, was die nächsten Tage hier ansteht. Ich freue mich drauf, was wir alles auf trimark.de berichten werden für euch. In diesem Sinne, es ist Race Week, um es nochmal zu sagen.
Absolut.
Wir sind mittendrin. Wir haben ja von diesem Dienstag einen Tag länger als traditionell in Kona, wo das Rennen Samstag ist. Am Sonntag morgen um 7 nimmt das ganze Geschehen hier Fahrt auf und wir sind natürlich den ganzen Tag über dabei und werden auch Zwischenberichte machen. Und
genau, auf den Kanälen dranbleiben, Social Media mit angucken. Wir versorgen euch schon.
Es lohnt sich. Also, euch allen eine schöne Race Week bei allem, was ihr aus Nizza hier mitbekommt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und am Dienstag dann mit dem großen Recap, aber zwischendurch auf den anderen Kanälen gibt's eine ganze Menge. Bis dann, au revoir.
Ciao.